Guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite. Lass uns beten, ihr Lieben. Jesus, wir haben gesungen, du zeigst uns den Weg und du führst uns die Bahn. Jesus, danke. Danke, dass du nicht nur hier auf der Welt warst und Beispiel gegeben hast für ein Leben mit Gott, sondern dass du auch nach wie vor an uns denkst und bei uns bist. Danke. Danke für heute. Danke. Segne uns. Amen. Amen. Wir reden heute von der Führung Gottes, das haben wir ja schon gehört. Und es geht um die Weisen im Morgenland, also die Weisen aus dem Morgenland. Das ist ja nun die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus, also ein Teil davon. Und zu Weihnachten habe ich ja so ein bisschen gespanntes Verhältnis, weil ich damals, also vor 50 Jahren, als ich 16 war, also in so einer Zeitspanne in der Zeit, weil ich da so ein bisschen Überdosis gekriegt habe. Also es fing ja Heiligabend immer an, so kurz nach Mittag, mit Einsingen in der Anstaltskirche, also zum guten Hirten, die haben wir damals immer Anstaltskirche genannt. Da war das Einsingen und dann war ja die Christvesper, wo wir dann gesungen haben. Ne? Schön der Chor in vier Abteilungen oben auf der Empore, ne? Genau. Den die Hirten lobeten, sehr. Weil die Kinder haben ja mal angefangen. Ja. Und dann, als sie durch war, die Christvesper, auf die Fahrräder zur Stadtkirche. Also Stadtkirche. Da war dann ja auch Christvesper. Da war ich ja im Jugendchor, da haben wir andere Lieder gesungen. Ne? Ich fand immer diesen Bachsatz so schön von Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich habe erster Bass gesungen. Oh, das war immer schön. Der hat so einen schönen Lauf da. Ja. Und dann, auf die Fahrräder zurück zur Anstaltskirche, weil da war dann ja wieder Christvesper. Und dann wieder auf die Fahrräder zurück zur Stadtkirche, da war ja wieder Christvesper. Dann ja nach Hause, also nach vier Gottesdiensten nach Hause, da gab es ja Kartoffelsalat und Würstchen wie immer. Erst mussten wir aber noch ein bisschen warten auf unsere Mutter, wenn die vom Orgeln nach Hause kam. Und dann mit den Blockflöten ein bisschen da Krempassätze gespielt, ein bisschen gesungen und dann diese Materialschlacht mit diesen ganzen Zeugs da. Und immer die Gespräche über die Müllverbrennungsanlagen, die ja durch das bedruckte Weihnachtspapier mehr Schwermetalle ausstoßen. Damals gab es noch nicht diese Filter in den Müllverbrennungsanlagen und damals gab es ja in der Druckerfarbe noch die Schwermetalle. Ja. Und dann um 10:30, also 22:30 Uhr, war wieder Einsingen in der Stadtkirche für den Mitternachtgottesdienst. Also fünf am Heiligabend, die waren gesetzt. Dann kam mir natürlich der Weihnachtstag, der erste und der zweite. Und weil ich an zwei Chören war, also entweder denn sechs, Nummer 6 und 7 oder eben nur ein, je nachdem, wie das gerade so mit dem Plan passte. Sechsmal oder siebenmal zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte. Meist nach Lukas, das ist ja klar. Aber ab und zu eben auch hier Matthäus, Kapitel 2. Was ich euch also heute erzähle, will ich sagen, ist nicht irgendwas, was ich mal gelernt habe oder so, sondern das ist was, was ich mit der Muttermilch aufgesaugt habe. Siebenmal, jeden Weihnachten. Also ich meine nicht siebenmal, weil ja auch, denn die andere von Lukas ja auch vorkam, die kam ja sogar meistens, aber dies war ja auch oft. Und das war von, als ich 5 war, da bin ich in den Kinderchor eingetreten damals. Und als ich 23 war, habe ich Rothenburg verlassen. Also das waren 18 Jahre. Jeden Weihnachten. Ja, 6 oder 7 Mal Weihnachtsgeschichte. Das ist ein Teil von mir, wisst ihr? Also das ist nicht irgendwas, was ich gelernt habe oder was mir herbeigebracht habe. Das ist einfach ein Teil von mir. So, nun ist es das so, dass so ein Chor, das wissen die meisten nicht, die nie im Chor gesungen haben, der hat ja eine oberwichtige Aufgabe. Und das ist, wenn man nicht singt, die Klappe halten. Das geht ja gar nicht, dass dem Chor getuschelt wird oder man sich da bewegt oder so. So, wenn man so ein hochsensibles Kind ist wie ich, und gesagt, kriegt man halt mal die Klappe, dann verzieht man sich so in seine Traumglocke und wird die ganze Welt geordnet, so im Kopf, ne? Wird alles genau sortiert. Und das heißt, es wurde auch die Weihnachtsgeschichte genau sortiert, in kleine Schublädchen gepackt, schön beschriftet, alles im Kopf da oben schön. Ne? Und wenn wir wieder dran waren mit Singen, musste mich einer so anstupsen, nicht rein, hier, es geht weiter. So. So ist das bei mir alles einsortiert, besonders auch diese unlogischen Stellen. Da stand ja immer ein Pastor im schwarzen Kittel da unten. Wir waren ja immer auf der Empore und der hat ja immer auch was gesagt. Und die konnte man mehr oder besser, also mehr oder weniger gut verstehen oben auf der Empore, die Pastoren. Das wurde immer besser, die Technik dann. Nicht? Zum Schluss konnte man die gut verstehen. Und die haben gewisse unlogische Stellen gar nicht erklärt. Die kamen gar nicht vor. Die wurden natürlich auch gut weggespeichert da oben. Also gucken wir mal rein. Ne? Das hier, das ist mein neues Foliendesign. Ich dachte, ich muss mal ein bisschen renovieren. Diese Bilder rechts, die vier, das sind hier hinterm Taufbecken, ist noch so ein Fenster. Das kennen die meisten gar nicht, weil man das kaum sieht. Und darum habe ich gedacht, ich muss das mal ein bisschen rausstellen, dass das mal ein bisschen, das sieht so schön aus. Da habe ich das in meinen Folienhintergrund gemacht. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Meine Bibelübersetzung, die ich immer benutze, die sagt Weise. Im Griechischen steht da Magier. Das waren so, nach dem, was die Leute sagen, die die Kultur damals kannten, das waren so hochgebildete Leute aus der obersten Bevölkerungsschicht. Entweder haben die am Königshof gearbeitet oder sonst waren die zumindest, gehörten irgendwie zum Hof und durften da den König beraten und so ganz schlaue Leute. So universal gebildete, die alles wussten. Die waren nicht spezialisiert auf ein bestimmtes Wissenschaftsgebiet. Das war damals nicht so. Das waren so weise, die gebildete Leute eben, die kannten das alles. Und die hatten natürlich auch so Praktiken drauf, wie Wahrsagerei und Zukunft und die Sterne und all sowas, was die Juden nicht so kannten. Also es waren schon Leute aus einem anderen Kulturkreis, die dahin kamen mit, die eben Fähigkeiten normal fanden, die man im Judentum nicht so normal findet. Das waren die Weisen. Und die kamen aus dem Morgenland und keiner weiß, wo das liegt. Aber Morgenland deutet ja nach Osten und wenn man auf die Landkarte anguckt, Jerusalem und direkt nach Osten, da ist Bagdad. Ob das damals schon Bagdad hieß, weiß ich nicht. Und das sind 1000 Kilometer quer durch die Wüste. Also wenn man jetzt auf Google Maps guckt, da gibt es eine Straße. Im Irak heißt die Straße 1, die führt genauso quer rüber nach Jerusalem. Hat man mitten in der Wüste einen Grenzübergang nach Jordanien, fährt kein Mensch. Kein Mensch will 1000 Kilometer durch eine Wüste fahren. Damals erst recht nicht, sondern die gingen so oben rum. Der Karawanweg geht am Euphrat lang und dann da von durch Syrien oder jetzige Syrien dann nach Israel. 1200 Kilometer. Das heißt, wenn die wirklich aus Bagdad waren, dann sind die 1200 Kilometer mit Kamelen angereist. 6 Wochen Reise und dann muss man noch über die Grenzen kommen und Proviant kaufen. Also irgendwie so 2 Monate waren die unterwegs gewesen. Und wenn die von irgendeiner anderen Stelle gekommen sind, wo es auch so eine Kulturen gab und so eine weisen Leute, waren die auch lange unterwegs. Also die hatten so richtig was auf sich genommen. So richtig. Und sie sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Also, wo ist der König der Juden? Wer hat eine Bibel mit? Rainer. Ich weiß, dass Rainer eine Bibel mit hat. Der hat nämlich immer eine Bibel mit. Da ist Rainer nämlich ganz vorbildlich. Matthäus 27, Vers 11. Schlag mal auf. Ich glaube, Vers 11. Ich muss mal meinen Spickzettel gucken. Ich glaube, Matthäus 27, Vers 11. Da guck mal bitte nach. Da ist nämlich vom König ja genau, Matthäus 27, Vers 11. Mach mal bitte. Also am Ende von Jesus, wo er vor dem Statthalter stand, also vor Pilatus, da ist er gefragt worden, bist du der König der Juden? Und da hat er nicht widersprochen, da hat er gesagt, ja. Und dieser Statthalter, der kam ja auch von außen, der gehört ja auch nicht zum jüdischen Kulturkreis, den hat die Römer da ja hingeschickt, damit die ordentlich Steuern bezahlen und damit er einigermaßen Ruhe ist, was im Israel ja gar nicht so leicht ist. Und der König der Juden haben diese Weisen am Anfang bei der Geburt auch gesagt. Wir lernen von Eddie ja immer, dass es so gewisse Zusammenhänge gibt, die so eine Klammer bilden um so Bibeltexte, nicht? Dies ist so eine Klammer. König der Juden, sagen diese Weisen, und Jesus widerspricht nicht, also die hatten recht. So. Und dass er geboren ist, damit hatten sie auch recht, weil sie zum richtigen Zeitpunkt da waren. Das heißt, diese Leute, die hatten schon zweimal recht. Die waren in der richtigen Zeit gekommen und die hatten recht mit König der Juden und sie waren auch am richtigen Ort. Ich meine, sie waren nicht am richtigen Ort, weil sie in Jerusalem waren, aber das ist nur 9,5 Kilometer. Also wenn man Google Maps eingibt, Stadtkern Jerusalem zu Stadtkern Bethlehem, sind das 9,5 Kilometer zu Fuß, 2 Kilometer mit den 2 Stunden, 2 Stunden mit den Kamelen. Die waren fast richtig. Die hatten genau das Richtige gesagt, König der Juden. Und die waren genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Da kommen wir zum ersten Lehrvers. Außenstehende können sich in Teilaspekten sehr gut auskennen. Also da kommen Leute von außerhalb, erzählen uns irgendwas über Bibel oder Kirche. Und manchmal stimmt das exakt. Ich hatte eine Kollegin, die hieß Renate. Ich habe früher ja mal gearbeitet und die Renate, die hat immer am Wochenende so Kurse gemacht über so Energie fließt durch Handauflegen und sowas. Das sind so Schwingungen, hat sie uns immer von erzählt. Und die hat in ihren Kursen gelernt, wie schlimm das da alles mit der Bibel ist und wie komisch diese Leute, die da dann glauben. Und das hat sie dann auch in der Mittagspause erzählt. Und das war ja das Gute, da konnte ich mit ihr darüber sprechen. Und die Frau, die hat Bibelstellen zitiert in einer Schärfe, die bei weitem besser war als so manches Gespräch mit Glaubensgeschwistern, was ich über Bibel führe. Die kannte sich total aus. Also Leute von außen, die kennen sich teilweise total gut aus. Da muss man immer aufpassen und immer zuhören. Und es ist nicht unbedingt Blödsinn. In diesem Falle haben die ja sogar was erzählt in Jerusalem, was die in Jerusalem gar nicht wussten, aber was die ja schon eigentlich interessiert hat, nämlich dass der König der Juden geboren ist. Also, Lehrpunkt Nummer eins, immer zuhören, wenn Leute von außen was sagen. Es kann genau stimmen. Aber es sind Teilaspekte. Also König der Juden ist ja nun nicht ganz richtig. Also ist ja schon richtig, aber ist ja nur ein Teilaspekt. Jesus war Prophet, Heiler, Lehrer, was du willst. Er war Sohn Gottes. Und König der Juden ist ein Teilaspekt. Also diese Leute von außen, die kennen Teilaspekte, die kennen nicht das ganze Bild. Aber das ist manchmal total exakt. Ja, das war unser erster Lehrpunkt. Habt ihr ja schon was gelernt heute. So. Also, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Dieser Satz macht keinen Sinn. Er macht irgendwie keinen Sinn, weil einen Stern sieht man am Himmel, nicht im Morgenland. Also auch in Bagdad leben die Sterne nicht auf der Straße rum oder so. Der macht keinen Sinn, nicht? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Aber der Satz deutet schon an, was später noch deutlicher wird, das kommt noch, da kommen noch deutlichere Stellen, was das überhaupt war, dieser Stern. Was das überhaupt war. Das war nämlich kein Himmelskörper da oben. So einer, der aus Masse und Laufbahn bestimmt ist, war das nicht. Das war auch keine Erscheinung am Himmel mit irgendwelchen astrophysikalischen Zusammenhängen zu erklären, sondern das war ein Zeichen, was diese Weisen eben gekriegt haben. Und diese Meinung, dass das kein Stern war, die habe ich ja schon lange, weil ich vor 50 Jahren das ja mal alles überlegt habe. Aber ich habe mir hier ein bisschen Argumentationshilfe geholt von einem Professor aus Braunschweig, der ist Professor Gitt, das ist so ein Naturwissenschaftler, der immer Vorträge hält über den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Bibel. Der kennt sich total gut in der Bibel aus. Und der hat in diesem Artikel aufgeschrieben, was es so für Theorien gibt, falls dieser Stern doch irgendwas am Himmel war. Und warum diese Theorien keinen Sinn machen. Die passen alle nicht zu der Bibelstelle. Wenn sich jemand für Astrophysik interessiert, kann ich diesen Artikel sehr empfehlen, aber sehr empfehlen. Das ist ganz klasse, wie er das macht. Ich weiß ja eigentlich, dass Frank sich für Astrophysik interessiert. Interessiert dich der Artikel, Frank? Kann ich dir dieses Exemplar schon mal geben? Und wer noch eins will, der muss dann mal Bescheid sagen. Können wir doch das, kann ich das mal schicken? Also der Professor Gitt und ich, wir sind uns da ganz einig. Das war kein Stern, das war auch nicht irgendwas da oben. Ne? Es gibt so tolle Sachen, habe ich aus dem Artikel gelernt, so Planetenkonjunktion. Habe ich lange geübt an dem Wort. Ja. Also dieser Stern ist ein Zeichen, was diese weisen Leute gekriegt haben. Und das hat sie bewegt, eine Menge zu bewegen. Und das Problem, was die hatten, war ja, dass sie in Jerusalem diesen Stern nicht zeigen konnten. Überleg mal diese Peinlichkeit. Die reden da vom Stern, den konnten die gar nicht zeigen, sondern die mussten sagen, ja, als wir noch zu Hause waren, vor 2 Monaten, da haben wir da so ein. Ist doch peinlich, oder? Mir tun die leid, die Armen. Und wir sind gekommen, ihn zu huldigen. Die haben da also so ein Zeichen gekriegt von Gott. Die haben das fast richtig interpretiert, nämlich, dass sie nach Israel gehen mussten und dass ein König geboren ist. Das stimmte ja. Bloß Jerusalem stimmte nicht, aber die waren ja sehr dicht dran und haben einen sehr großen Aufwand geschoben. Nicht? Also wie weit auch immer sie gereist sind, wie gesagt, ich denke 1200 Kilometer, da musste schon eine Menge planen oder musste schon mal ein halbes Jahr Urlaub nehmen, weil so lange waren sie ja ungefähr weg mit den ganzen Vorbereitungen und sowas. Und dann brauchst du ein Mordsbudget für so eine Reise. Und dann musst du Kamele buchen mit Personal und dann musst du wahrscheinlich ja Wachen mitnehmen, weil die hatten ja Geld für ihr Proviant und die hatten diese Geschenke für den König der Juden und was sie hatten. Also das war schon ein richtig großes Projekt, was die geschoben haben, so ein richtig Riesenprojekt. Und da kommen wir zum zweiten Lehrpunkt. Gibt es in deinem Leben, und dein, und in meinem, gibt es da so ein Zeichen? Also ist das irgendwann mal in deinem Leben passiert, dass ein Zeichen von Gott irgendwas wesentlich beeinflusst hat? Also vielleicht sowas wie die hier, ein halbes Jahr Urlaub genommen und irgendwas Tolles gemacht. Was weiß ich, es gibt ja Leute, die nehmen ein halbes Jahr Urlaub und bauen eine Kirche in Indien mit auf oder so. Also gibt es das in deinem Leben? Ist das in deinem Leben mal passiert? Oder gibt es so ein Zeichen, was dich zu irgendwas bewegt hat? Ihr kennt diese Geschichten, eine haben wir hier auch ja mal gehört, von Leuten, die dem muslimischen Glauben angehören, die dann so einen Traum kriegen, wo Jesus zu denen spricht und die dadurch Christen werden, so, ne? Die ändern ja viel in ihrem Leben. Gibt es das in deinem Leben auch? Gibt es da so ein Zeichen? Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Dies ist die Stelle, die ich immer sehr unlogisch fand damals und die ich bis heute auch unlogisch finde, außer seitdem ich diese Erklärung mit dem Stern habe von Professor Gitt. Also Jerusalem kann gar nicht bestürzt sein, wenn die selbst den Stern auch gesehen hätten. Es kann ja gar nicht sein, dass so ein Land wie Israel nicht genauso eine weisen Leute hatte, die sich genauso gut mit Sternen auskannten. Es kann nur sein, dass die den eben nicht gesehen haben. Weil das war ein Zeichen gewesen für diese Weisen. Das heißt, eigentlich sehen wir hier das nochmal ganz deutlich, nämlich dass der Stern weg war, also dass man den eben nicht mehr sehen konnte, als sie in Jerusalem waren. Und das ist ja bitter. Ich stelle mir, wie gesagt, habe ich ja schon angedeutet eben, ich stelle mir diese Krise so groß vor, bist auf so einer Reise, hast 1200 Kilometer vor dir und plötzlich ist das Zeichen weg, was dich eigentlich losgeschickt hat. Und da kommen wir ja schon zu dem zweiten Lehrpunkt zurück. Gibt es oder gab es in deinem Leben so ein Zeichen? Ich meine, das kann auch weg sein. Wir hatten vor 3 Wochen, glaube ich, hier ein Frauenfrühstück. Und wir hatten davor im Herbst hier auch ein Frauenfrühstück. Und da hat diese Lady gesprochen von den Himmelsperlen, die Margaret Meyer. Und ich hatte da den großen Vorteil, sage ich mal, dass ich dazuhören durfte, als sie Margaret Meyer gesprochen hatte, weil ich hatte die Ausrede benutzt, dass ich ja Technik machen muss. Weil das ist gut gelaufen, Axel hatte keine Zeit und dann habe ich mich hier eingemogelt zwischen die Frauen. Und die hat ihren ganzen Vortrag da so schön gehalten und die kann das gut reden, da kann man gut zuhören. Und dann hat sie, irgendwann darauf ist sie eingegangen, dass dieses Zeichen weg war. Sie hat das nicht Stern genannt, dieses Zeichen, überhaupt nicht. Sie hat gesagt, irgendwie habe ich meine Vollmacht nicht mehr so mitgekriegt. Ich hatte den Kontakt zu Jesus verloren. Und ich saß da hinten elektrisiert auf dem Technikstuhl, weil es war so interessant, was sie dann erzählt hat, was sie gemacht hat und wie sie da wieder rausgekommen ist aus der Krise. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann. Ich kann mich da so genau daran erinnern, weil es mich so, ja, wie gesagt, so elektrisiert hat. Weil in meiner Chorsingezeit damals, wie gesagt, vor 50 Jahren, da ist das passiert, dass einer von den Chorsängern geheiratet hat. Das hat man ja mal. Und dann ist aus der Frau so ein Kind rausgekrabbelt. Das hat man ja mal, das passiert, wenn man geheiratet hat. Und dann gab es eine Taufe, weil das war da in der evangelischen Kirche, da wurden ja diese Kinder getauft. Und weil das nun eben da so Leute aus dem Chor waren, kriegt man ja eine Kirche Sonderbehandlung. Da gab es einen Gottesdienst extra für diese Taufe. Und wir waren so viele Leute, dass wir die erste Reihe in der Anstaltskirche nicht vollgekriegt haben. Also nur so ein paar Mannequins. Also die Freunde haben sie so eingeladen und natürlich die Familie. Aber das waren nur noch nicht mal eine Reihe voll Menschen. Und da hat der Pastor gesagt, das war ja unerhört für mich, hat er gesagt, jetzt kommen wir mal alle, die hier sind, hier oben mit hoch, also diese Stufen hoch zum Altar, weil wir jetzt die segnen wollen, diese Familie mit dem kleinen Kind und die Paten. Und das ging gar nicht so in meinen Kopf, weil das war nicht meine Welt, ne? Das war ja die Welt vom Pastor und Kirchenvorstand, da diese ehrwürdigen Stufen hochgehen da. Und als wir dann da oben waren, hat er gesagt, wir stellen uns da jetzt halt im Kreis auf um diese Familie und die Paten und heben so die Hände zum Segnen von der Familie. Und er hat dann natürlich schön ordentlich den Segen da gesprochen. Und als wir da dann so standen und diese Familie gesegnet hatten, da habe ich das erste Mal gespürt und total heftig, dass meine Hände ganz warm wurden. Also die wurden total warm. Man kann so dieses Kribbeln, wenn das Blut da so doll reinfließt, ne? Aber so richtig. Und das fühlte sich voll gut an und das fühlte sich vor allen Dingen so an, als wenn ich Teil von diesem Segensstrom bin, für den der Pastor da so gebetet hat. Und als ich dann, ich weiß nicht was, 30 Jahre später oder so, Ältester war hier in der Gemeinde, da hat mir das so viel geholfen. Da war das so cool, dieses körperlich zu spüren bei diesen ganzen Gebeten, die man als Ältester macht, zum Segnen von Leuten und sowas. Diese ja sozusagen dieses Gefühl, dieses Fließen der Kraft Gottes sozusagen körperlich spürbar ist. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich irgendwann mit unserem Pastor besprochen habe, dass das weg war. Und deswegen beeindruckt mich das so hier von diesen Weisen da aus dem Morgenland. Das war weg, das Zeichen. Und die haben weitergemacht. Margret Meyer, als sie davon erzählt hat, hat natürlich auch gesagt, dass sie weitergemacht hat. Ich habe natürlich auch weitergemacht. Aber ja, also ein Freund von mir, der Pastor war, der ist jetzt im Ruhestand, der hat mir auch von erzählt und der hat gesagt, bei ihm war das zum Schluss so, der ist sich immer so vorgekommen, wenn er da in der Kirche was macht, das hätte auch jeder Schauspieler machen können. So, ne? Also Leute, die mit Jesus arbeiten, die kennen das, die kennen dieses Phänomen, dass so ein Zeichen auch weg sein kann. Und die Fälle, wo ich kenne, hat das mit Krise zu tun. Weil darum denke ich, dass das bei den Weisen auch so war. Das muss total Krise für die gewesen sein. Die haben ein Mordsprojekt gestartet, ein Riesending. Ich sag mal so ein Sendschreiben vom König mitgenommen. Und das ganze Budget und die vielen Leute, die mitgereist sind. Und plötzlich hatten sie das Zeichen nicht mehr. Und also das ist der König jetzt hier, der König, versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch die Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs der geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dritter Lehrpunkt. Guck in der Bibel. Ich meine, die haben es ja genau richtig gemacht. Als sie nicht mehr wussten, wo sie hin müssen, haben sie, also nicht die Weisen selbst, aber immerhin der König hat diese Bibelgelehrten geholt. Das ist ja genau richtig. Also, ich meine, wo willst du sonst gucken? Und was ich noch richtiger finde, ist, dass sie auch diese Bibelkenner-Leute gefragt haben. Also es macht ja immer Sinn, so einen Eddie zu fragen, da muss man nämlich nicht so lange suchen. Der sagt das ja gleich, wo das steht. Ich habe das auch immer gemacht. Ich habe in der Zeit, wo wir noch nicht den Eddie-Pastor hatten, da habe ich öfter mal so, wenn ich sowas hatte, wo ich mal was gesucht habe, mit dem Daniel Lanz telefoniert, mit seinem Sohn, der hat ja Theologie studiert. Und er hat ja in Amerika studiert, dann war das immer ein ziemlich weites Ferngespräch. Aber das bringt total was. Guck in der Bibel. Wenn was ist, wenn du nicht weißt, guck in der Bibel. Oder, wie gesagt, noch besser, besprich das mit Leuten, die die Bibel noch besser kennen als du selber. Drei Lehrpunkte. Ihr seht schon an der Größe des grünen Kästchens, mehr kommen nicht, ne? Das ist ein schlauer Trick von mir mit dem grünen Kästchen, nicht? Dann sieht man das gleich. Gut. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Watten, verbrecherischer König, ja? Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Es ist für mich immer so eine Freude, so mitzukriegen, wie präzise die Bibel das beschreibt. Hier steht nicht einfach nur, der Stern war wieder da. Nein, da steht, sie haben sich gefreut, diese hohen Herren, mit sehr großer Freude. Und weil das Leute aus der Oberschicht waren, sind sie nicht vom Kamel gesprungen und haben getanzt. Das machen solche hohen Herren nicht. Sondern die trinken den Tee mit dem kleinen Finger hoch und wir freuen uns, sehr große Freude. Also, die haben sich mit sehr großer Freude gefreut. Das Zeichen war wieder da. Hurra, die Krise überwunden. Wovon? Von der Führung, die sie in Jerusalem gekriegt hatten. Und dieser Stern, der stand oben über der Stelle, wo das Kind war. Diese Stelle ist ein Haus. Das kommt im nächsten Vers. Und über diesem Haus war also erst der Stern. Das ist der nächste Satz, Halbsatz, der ganz deutlich darauf hinweist, dass der Stern nicht irgendwas da oben am Himmel hat sein können. Also irgendwas, was auch immer da oben am Himmel ist, ob nun eine Planetenkonjunktion oder was auch immer, die kann nicht auf ein Haus weisen. Das geht gar nicht. Weil du gehst an dem Haus vorbei, da sieht das da oben ja nicht anders aus. Also, das war eigentlich so ein Lichtzeichen, was die aus welchem Grund auch immer Stern genannt haben. Und das ist eigentlich die Stelle, wo das ganz deutlich wird, ne? So, das war das, die Geschichte von unseren. Ach so. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Am Anfang haben sie gesagt, wir sind gekommen, weil wir ihm huldigen wollen. Und da hatten sie diese ganz lange Reise gemacht. Und jetzt ist das passiert. Also die Reise hatte einen Erfolg, nicht? Sie waren da angekommen, wo sie hin wollten. Was eine Freude. Ist doch schön. Dann haben sie noch Geschenke ausgepackt, kennen wir alle. Wir sind Weihnachten, wir alle schon mal zur Kirche gegangen. Genau. Wir haben also drei Lehrpunkte. Erstens, Außenstehende können sich in Teilaspekten sehr gut auskennen. Immer zuhören, was jemand über Bibel oder Kirche sagt. Es kann exakt stimmen. Gibt es oder gab es in deinem Leben und in meinem Leben so ein Zeichen, was tatsächlich zu bestimmten Handlungen geführt hat, was dich irgendwie bewegt hat, irgendwas zu tun? Armin hat das schon angedeutet. Wir fragen gleich noch mal danach. Jeder kriegt gleich noch die Chance, uns das zu erzählen. Und der dritte Lehrpunkt ist, guck in der Bibel nach. Und ich will jetzt schließen mit einer Frage. Mit einer Frage, die ihr zum Bewegen mitnehmen könnt. Kann es sein, dass diese Weisen, die ja ganz schlaue Leute waren, und ihre Schlauheit hatte sie ja in der Karriereleiter ganz hoch gebracht. Die waren da in der guten Gesellschaftsschicht, die waren am Hofe da angesehene Leute. Also das waren ja richtig, richtig schlaue Leute. Und die hatten nun über ihre Schlauheit und über ihre Weisheit, hatten die sozusagen die Führung Gottes drüber gestellt, weil sie diesen Stern gesehen haben und sind losmarschiert. Und irgendwann auf ihrem Weg haben sie ihre eigene Weisheit und die Führung Gottes vertauscht. Da war ja plötzlich dieser Gedanke, der König muss ja in Jerusalem geboren werden. Das war plötzlich sag ich mal, das hat sie geleitet, nach Jerusalem zu gehen. Nicht der Stern, sondern diese Schlauheit. Ist doch ganz klar, so ein König wird in der Hauptstadt geboren. Ist doch logisch. So, und als sie dann nachher durch diese biblische Führung das wieder vertauscht hatten, das wieder die Führung Gottes, die dann ja durch den Bibelvers passierte, über ihre Vernunft stand, da war der Stern wieder da. Da war er wieder da. So. Kann das jetzt sein, dass in dem Moment, wo ich in meinem Leben meine Schlauheit über die Führung Gottes stelle, dass dann Gott auch das Zeichen wegnimmt? Kann das sein, dass er sagt, ja, wenn du so schlau bist, dass du das besser weißt als ich, dann ist doch gut. Ziehe ich mich zurück, was soll's denn? Mühe muss ich mir ja nicht machen, wenn mich das sowieso nicht interessiert. Kann das sein? Kann das sein, dass wenn ich mich dann nicht mehr nach ausstrecke, von Gott geleitet zu werden, dass ich dann das eben so ist, dass ich dann eben meine eigene Schlauheit mich leitet? Kann das sein? Also einer, der das ja ganz besonders erlebt hat und der ganz viel in der Bibel geschrieben hat, ist ja der Paulus, als er noch Saulus hieß. Das ist ja genauso ein Gelehrter gewesen. Oberschlauer Typ. Da steht ja sogar in der Bibel, wie der Lehrer hieß, bei dem er Theologie studiert hat. Also das war so einer, der sagt, ich habe in Oxford studiert, ne? Wäre das heutzutage, oder Harvard oder so. Also so einer war Paulus ja, als er noch Saulus hieß. Oberschlau und seine Schlauheit hat ihn total gesteuert, nicht? Ich meine, es macht doch Sinn, diese Christen zu verfolgen. Die bringen doch hier alles durcheinander. Da muss man doch mal zwischenhauen. So, das war doch ganz logisch, war doch richtig. Und irgendwann ist im Leben von diesem Saulus eben die Führung Gottes da drüber gekommen, als er dieses Erlebnis hatte, Jesus getroffen hat. Und da hat er dann sich an die Führung Gottes unter seine Schlauheit gestellt. Und dann war ja der Paulus geworden. Und interessant ist ja, was der dazu sagt, zu dem Thema. Das ist sau interessant. Nämlich zu eben dem Thema. Da sagt er nämlich, wo ist denn ein Weiser? Also der Saulus, das war ja der Weise, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Wo ist denn ein Schriftgelehrter? Also der Saulus war ja, der kannte sich ja tierisch in den Schriften aus. Also wo ist er denn hin? Wo ist denn ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Paulus, als er noch Saulus war, war ja viel mehr als Wortstreiter des Zeitalters. Der hat ja sogar gegen die Christen gekämpft. Also, ob er selbst Hand gelegt hat, wissen wir nicht, aber er hat sich ja zumindest da den, naja, sich angezeigt und ins Gefängnis gebracht und sowas. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Hat er das nicht? hat dann nicht das, was ich für weise hielt, nämlich die Christenverfolgung, zur Torheit gemacht, weil ich jetzt selbst ein Missionar geworden bin für Christus? Hat nicht Gott die Weisheit der Weisen aus dem Morgenland zur Torheit gemacht, als sie nämlich nach Jerusalem gegangen sind? Das hat ganz vielen Kindern das Leben gekostet. Da gab es nachher diesen Kindermord in Bethlehem, den hätte es ja nicht gegeben, wenn die da nicht diese Torheit gemacht hätten. Hat er nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Amen, ihr Lieben. Amen.